Leute, heute ist Sonntag, der 1.6.2025. Ihr hört Radio Education, den Schulpodcast. Heute das Format kollegiale Fallberatung. Und der geneigte Hörer wird sich jetzt fragen, kollegiale Fallberatung im Free-for-All-Feed, wie kann das sein? Und dazu folgendes, es gibt manchmal Gäste, die sind einfach so gut und so groß, die darf man nicht nur in den Lehrer-Lieblings-Feed packen, die muss man der breiten Öffentlichkeit zugänglich machen. Und das ist heute der Fall. Ich habe heute zu Gast Buchautorin, Fachseminarleiterin, Sonderschullehrerin in Köln, die Buchfinkin Christine Fink. Herzlich willkommen.
Dankeschön, das ist ja fast zu viel der Ehre.
Nein, auf gar keinen Fall. Ihr, liebe Lehrerlieblinge, ihr dürft euch nicht beschweren, ihr kriegt das Ganze schon früher. Am Donnerstag, den 15.05. dürft ihr das Ganze nämlich schon hören. Das ist heute Abend und weil der Donnerstag ein ganz normaler Schultag ist, Christine, für dich auch. Meine Einstiegsfrage an dich, die eigentlich wichtigste Frage im kompletten Lehramt. Hast du deinen Mittagsschlaf heute gemacht?
Ja, tatsächlich, ich wollte. Es ist mir nicht ganz gelungen, ich hätte die Zeit gehabt, aber ich...
Weil ich dann kam.
Genau, weil du dann kamst, aber ich habe zumindest ein bisschen Pause gehabt, das definitiv.
Okay,
definitiv.
Sehr gut, siehst du, da bist du mir was voraus, denn mir ist das heute noch nicht gelungen. Wenn ich gleich einschlafen sollte im Podcast, dann wirst du Verständnis dafür haben, dann musst du leider alleine weiterreden.
Mach ich.
Aber du kennst das ja als Lehrer, das ist irgendwie wichtig für den Organismus und ohne ist einfach schwierig, ne?
Definitiv, ich finde auch, einmal runterkommen macht Sinn und ansonsten reden wir ja die ganze Zeit. Von daher, wenn du einschläfst, übernehme ich.
Sehr gut. Hast du vielleicht noch einen Praxistipp, wo wir gerade bei dem Thema sind? Mittagsschlaf, wie machst du das? Legst du dich einfach hin zu Hause, stellst dir einen Wecker oder?
Genau, ich stelle mir einen Wecker und ich lege mich hin und atme.
Sehr gut. Und das darf man nicht vergessen, liebe Hörerinnen und Hörer, atmen.
Ganz, ganz wichtiger Profi-Tipp. Atmen ist ganz wichtig und dann kann man meistens einschlafen.
Ja, optimale Mittagsschlaflänge, wenn ich dich das noch fragen darf.
Also ich nehme mir eine Stunde Zeit, aber davon schlafe ich manchmal eine halbe Stunde, manchmal nur eine Viertelstunde oder 10 Minuten. Einfach so ein bisschen runterkommen.
Ja, ich habe mal gelesen, 25 Minuten, also zumindest auf dem Wecker, seitdem mache ich das auch. Wäre aber gelogen, wenn ich nicht, manchmal stelle ich nochmal 5 Minuten nach.
Definitiv, ich finde, da muss man, also wenn man mit Zeitdruck arbeitet, das funktioniert ja nie gut. Also manche Leute können das, ich kann das nicht gut, von daher... Genau, so darf man da auch nett zu sich sein.
Und ich habe eben in unserem kurzen Vorgespräch schon erfahren, du bist auch passionierte Kaffeetrinkerin, so wie ich.
Absolut, absolut. Also ich trage ein T-Shirt,
But
first Coffee. Das haben mir meine Kolleginnen mal geschenkt und genau so ist es. Also wer
das sagt
mich
alles,
nicht schlecht gelaunt erleben möchte, der tut gut daran, mir einen Kaffee.
Das ist auch ganz wichtig für eventuelle Lehramtsanwärter, die du ja auch unterrichtest. Ich habe eben eingangs schon gesagt, du bist auch Fachleiterin, Fachseminarleiterin.
Genau.
Das heißt, wer mal eine Prüfung bei dir hat, der sollte erstmal einen lecker Kaffee.
Auf jeden Fall. Ich brauche keine Snacks und schon mal gar keine Kekse, aber einen Kaffee, das sage ich aber auch ganz transparent.
Ja. Ja, das
gerne einen Kaffee.
Sollte selbstverständlich sein, aber finde ich gut, dass du das auch nochmal sagst. Anständige Crema bitte, ja?
Ja,
am besten. Nicht vergessen, ich habe hier gerade einen getrunken, der war hervorragend, also... Die Latte ist dementsprechend hochgelegt.
Wunderbar.
Ich mache das immer vor Mittagsschlaf tatsächlich. Kleinen Espresso rein.
Ja.
Dann kann der wirken während dieser 25 Minuten. Und ich habe auch mal irgendwo gelesen, das ist mir tatsächlich einmal gelungen, einmal aber auch nicht. Man soll einen Schlüsselbund in der Hand halten und zwar so, dass er runterfällt, wenn man wirklich in die Tiefschlafphase gerät. Das hat einmal geklappt in der Sporthalle. Und einmal hat es aber auch nicht geklappt, da habe ich ihn einfach festgehalten. Da war dann, war ein bisschen länger.
Ja, aber ich finde genauso, wenn man mal ein bisschen in eine Tiefschlafphase gerät, dann hat man es auch nötig gehabt. Aber tatsächlich finde ich auch Powernap kann man trainieren und die Schlüsselbund-Geschichte habe ich auch schon mal gehört, habe ich aber noch nie ausprobiert.
Genau. So, Christine, jetzt erstmal die erste anständige Frage. Wer ist denn die Buchfinkin? Ich habe das eben so salopp im Nebensatz erwähnt, dass du die bist. Wer ist das?
Die Buchfinkin, so habe ich meinen Instagram-Account genannt irgendwann. Also ich meine, aus Fink kann man ja irgendwie ganz viel machen. Fink, Stink, zur Not. Aber auch Finky Winky, wie mich ein Schüler von mir irgendwie schon mal ganz nett nennt.
Das ist die nettere Variante,
Das ist definitiv die nettere Variante. Genauso. Und für meinen Instagram-Account habe ich einfach überlegt, irgendwie, wie kann ich den denn nennen? Und da ich eben auch Buchautorin bin, war das irgendwie so eine Steilvorlage und dachte, das mache ich doch mal. Von daher Aufforderung an alle Podcast-Abonnentinnen.
Nenn bitte nochmal den Handle, genau.
Die unterstrich Buchfinkin. Und jetzt ab jetzt habe ich natürlich 1 Million Follower, weil dieser Podcast hat natürlich auch 1 Million Follower.
Auf jeden Fall, du wirst dich kaum retten können vor Anfragen.
Hervorragend. Das
Beste stellst du auf automatisch annehmen.
Ja, ist. Also man kann direkt, man kommt da direkt rein.
Also, vergesst das nicht, die Buchfinken. Ich werde das natürlich in den Shownotes verlinken und werde das auch in unseren Linktree, unseren Learningtree aufnehmen. Dann bist du da auch präsent. Also, ihr findet die Christine, keine Sorge. Und macht das auch. Das ist ein wichtiger Arbeitsauftrag hier an dieser Stelle schon einmal. Ja, Hausaufgaben gibt es eigentlich immer erst am Schluss. Aber nicht, dass ich das vergesse nachher. So, du bist mehreres. Ich habe das eingangs schon gesagt. Es ist kaum zu fassen, was du alles machst. Und du bist ja in der Förderschule unterwegs.
Genau.
Jetzt wäre erstmal, du hast mir bei unseren Vorgesprächen immer eine Abkürzung um die Ohren gehauen und das war FSPESE. Da habe ich übrigens gleich noch einen Verbesserungsvorschlag.
Okay, ja, danke, gerne.
Aber kannst du vielleicht mal ganz kurz erklären, was das ist und was dich da hingezogen hat?
Genau, also FSP steht für Förderschwerpunkt. Das heißt, es geht einfach um die Sonderpädagogik und ESE ist die Abkürzung für emotionale soziale Entwicklung. Irgendwann mal vor ein paar Jahren wurden die Abkürzungen tatsächlich für die Förderschulen umbenannt und dabei ist aus der E-Schule, wie es früher hieß, Schule für Erziehungshilfe, wurde dann Förderschule mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung.
Das ist ein griffiger Titel.
Absolut, absolut. Also ein richtiger Scheißname. aber der versucht halt eigentlich irgendwie darzustellen, worum es geht, denn unsere Schülerinnen und Schüler haben emotionale und oder soziale Schwierigkeiten, sind aus der Regelschule in der Regel rausgeflogen, sag ich jetzt mal so salopp, also sind da einfach an ihre Grenzen gekommen aufgrund von emotionalen oder sozialen Schwierigkeiten, die sie gezeigt haben. Und sind deswegen bei uns gelandet. Und das ist letztendlich auch das Schöne an dem Förderschwerpunkt. Also bei uns in der Schule ist keiner, der nicht was dafür getan hat.
Ja.
So, die sind alle Persönlichkeiten, die haben alle was dafür getan, dass sie bei uns landen. Und das macht einfach die Arbeit auch so spannend.
Das glaube ich dir. Da will ich auch gleich noch mehr zu erfahren. Also eine wirklich sehr schöne und wertvolle Arbeit, die du da leistest. Mein kleiner Verbesserungsvorschlag, wenn man die richtigen Buchstaben unterstreicht in diesem Titel, dann könnte man auch Fresh-Käse draus machen.
Okay.
Also Fresh mit E und ja. Käse auch mit E, aber wäre vielleicht ein bisschen eingängiger.
Ja, okay, also ja, ab demnächst
mal, Fresh-Käse. Mal, du bist auch Fachseminarleiterin, du kannst das wahrscheinlich bestimmen einfach,
ja,
oder?
Ja, natürlich, natürlich. Ja,
dann wäre es schön, wenn du das ab jetzt auch genau so deinen Lehramtsanwärtern verkaufst. Herzlich willkommen im Fresh-Käse-Seminar.
Ja, sehr schön.
Ja, du hast gesagt, jeder Schüler hat so seine eigene Geschichte. Du hast gesagt, es ist dir eine Herzensangelegenheit. Gab es da irgendein spezielles Event, dass du gesagt hast, das ist meine Richtung, wusstest du das von Anfang an oder was zieht dich da so hin?
Also, tatsächlich hatte ich ein Aha-Erlebnis. Ich habe einen Job gehabt in der Bank vor meinem Referendariat.
Oha, ja.
Und da hatten wir auch so einen freiwilligen Mitarbeiter, also nicht freiwillig, der hat auch für Geld da gearbeitet, aber eben auch einer von diesen Hiwis. Und der ist irgendwann mal total ausgerastet. Der war auch schon so ein bisschen schwierig. Mhm. Und ich habe gemerkt, in dem Moment bin ich ganz ruhig geworden und konnte dem ganz klar sagen, so und so. Meine Kollegin ist irgendwie, die hat total den Affen bekommen. Und ich habe einfach gemerkt, so das hat mich in dem Moment total gekriegt zu sagen, cool, irgendwie, das sind so schwierige Situationen, da reibe ich mir die Hände und sage, oh prima, jetzt wird es irgendwie spannend.
Ja.
Und das war der Moment, wo ich auch gesagt habe, ich möchte unbedingt in diesem Förderschwerpunkt ins REF gehen. Und das ist genau mein Ding und tatsächlich, genau so ist es auch. Ich mag es wirklich, wenn es schwierig wird.
Schön. Ja, ist ja wunderbar. Dann bist du genau die Richtige an der richtigen Stelle. Wunderbar. Du hast mir auch mal erzählt, es ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn der eine oder andere Kollege, die eine oder andere Kollegin selber so eine leicht sozial-emotionale Geschichte mitbringt und vielleicht selber ein bisschen Ballast auch.
Definitiv. Ich behaupte, fast jeder und jede, die im Förderschwerpunkt ESE landet, hat auch eine eigene Geschichte damit. Ich glaube, sonst kriegt einen da nichts bei diesem Förderschwerpunkt oder findet man das einfach nur anstrengend. Und es ist ja so letztendlich irgendwie, das ist nicht das Problem, wenn man selber irgendwie auch ein bisschen Mist erlebt hat. Der entscheidende Punkt ist ja, dass man es verarbeitet hat.
Mhm.
So, und dann hat man letztendlich, das gilt für Bindungsstörung, das gilt für letztendlich irgendwie für alles. In dem Moment, in dem ich das verarbeitet habe, kann ich professionell damit agieren und bin fast besser aufgestellt als diejenigen, bei denen alles immer glatt ging.
Ja, und vor allem auch besser aufgestellt als einer, der vielleicht nur den theoretischen Anteil das mal gehört hat.
Genau, definitiv.
Ja, man macht ja auch keine Entziehungskur bei einem, der noch nie von irgendwas abhängig war.
Ja.
Um ein schlechtes Beispiel zu nennen.
Ja, Prost. Nein, wir trinken hier Wasser. Also
auf jeden Fall, Wasser und ein bisschen Kaffee.
Ja.
Christine, man kauft auch kein Buch bei einem, der nie eins selber geschrieben hat. Deswegen können die Leute guten Gewissens bei dir Bücher kaufen, denn als die Idee aufkam, dich zu interviewen, ging es erstmal um dein neues Buch. Da komme ich auch gleich drauf zu sprechen. Du hast eins ganz, ganz frisch in der Welt da draußen. Aber dann habe ich mich ein bisschen schlau gemacht und habe auf deiner Internetseite die Buchfinken.
Nee, christine-finken.de.
Okay, aber man kann die Buchfinken, glaube ich, googeln zumindest. Ne? Man findet deine Seite da auch.
Okay, gut.
Keine Sorge, ich verlinke alles in den Shownotes. Da kann man nachlesen und da habe ich gelesen, deine Werke, die du bisher herausgebracht hast. Und ich habe überhaupt nicht mehr aufgehört zu lesen. Das war eine unfassbare Liste. Das heißt, du hast nicht nur dein Erstlingswerk gerade rausgebracht, sondern du hast schon wirklich viel Literatur auf den Markt gebracht.
Ja, es ist mir immer fast ein bisschen unangenehm, aber tatsächlich…
Muss es nicht sein.
Ja, naja, es ist halt wirklich auch viel. Ich frage mich dann immer irgendwie, wann schaffe ich das denn alles?
Das frage ich mich auch. Das ist genau die Frage.
Mein Tag hat, glaube ich, mehr als 24 Stunden ganz oft.
Das muss es sein.
Ja, glaube ich auch. Und ich habe aber tatsächlich auch wirklich Spaß dran und es fällt mir auch leicht. Also ich habe auch… ich glaube einfach wirklich auch den hinreichenden missionarischen Eifer, irgendwie Dinge in die Welt rausbringen zu wollen, von denen ich finde, dass sie ganz wichtig sind.
Ja, und das merkt man dir und deinen Werken auch an, das ist sehr schön. Bevor wir zu den einzelnen Büchern kommen, ich frage dich noch ein bisschen aus, würde mich interessieren, wie hast du das gemerkt, wie bist du dazu gekommen? Ich habe so ein bisschen in deiner Entstehungsgeschichte gelesen, du hattest nach dem Referendariat wissen ja jetzt alle meine Hörerinnen und Hörer, das macht man, bevor man ins Lehramt so richtig einsteigt. Hattest du so ein bisschen Material, glaube ich, auf der hohen Kante sozusagen?
Genau, ich habe eine Märchenwerkstatt entwickelt und dachte dann so, was soll die denn in der Schublade liegen?
Das ist nicht etwa ein Werkraum, sondern das ist eine Unterrichtsmethode.
Genau, oh ja, das sollten wir vielleicht dazu sagen, genau.
Für die Nicht-Lehrer.
So ein Stationenlernen sozusagen. Ja. Eine Lerntheke ist das heute, glaube ich, neudeutsch. Genau, ne, zum Thema Märchen. Und dann dachte ich einfach irgendwie, das ist einfach schade, wenn das nur in der Schublade verschwindet, und habe einfach initiativ den Verlag an der Ruhr angeschrieben. Irgendwie wollt ihr das nicht haben? Dann haben die gesagt, faxen Sie uns doch mal. So war das damals.
Stimmt, da hat man noch gefaxt.
Ja, genau. Dann habe ich ein paar Probeseiten.
Ist ja an der Schule heutzutage noch so.
Ja. Das stimmt. Es gibt wichtige, wichtige Momente, wo man auf jeden Fall noch über ein Faxgerät verfügen sollte. So auch in diesem Fall. Und dann habe ich denen das geschickt und haben gesagt, super, wollen wir haben. Und dann ist das entstanden. Und dann war ich beim Verlag an der Ruhr irgendwie drin. Und dann haben die immer mal wieder was angefragt. Oder ich hatte irgendwie selber eine Idee von diesem und jenem. Und dann bin ich irgendwann auch beim Cornelsen Verlag reingerutscht über eine Freundin, Kollegin, die da im Team war. Mhm. Und dann bin ich da auch ins Team reingerutscht. Von daher, ja, gibt es immer mal wieder hier und da.
Ja, sehr stark. Ich bin aber überzeugt davon, dass es auch von einer hohen Qualität zeugt.
Das hoffe ich.
So ohne weiteres glaubt man, glaube ich, nicht. Ich habe auch ein paar Mal nach dem Referendariat überlegt, da hast du mit der einen Lehrprobe, hast du so viel Mühe gegeben. Könntest du eigentlich auch mal, ich habe zumindest gedacht, könntest du mal an so eine Sammlung von Unterrichtsentwürfen schicken. Gibt es ja auch manchmal, so, wenn es nur sowas online ist. Habe es aber aus Faulheit nie gemacht, habe stattdessen einen Podcast gestartet.
Ja, auch schön. Das ist doch cool.
Deswegen müsst ihr euch jetzt vorstellen, mein HIV-Comic, das bin ich besonders stolz, habe ich mal selber gezeichnet.
Ach, cool.
Zeichne ich heute manchmal noch ans Smartboard oder an die Tafel, je nachdem.
Sehr schön.
Herzenswerke ist das Stichwort. Du bezeichnest deine Bücher oft als Herzenswerke und das finde ich besonders schön, weil das zeigt so ein bisschen auch die emotionale Verbundenheit und dass du hinter dem stehst, was du da so schreibst. Und eins der ersten ist folgendermaßen genannt, und zwar Strukturierungshilfen für den Unterricht heißt das.
Ja, das ist wirklich ein Scheißtitel. Ich habe mich mit dem Verlag echt drum gestritten. Ich habe gesagt, irgendwie, das können wir doch nicht wirklich so nennen. Und die wollten das aber wirklich so nennen. Das heißt Strukturierungshilfen für den Unterricht, Unterricht effizient gestalten, Schülerinnen, keine Ahnung. Also wirklich ein langer Titel und total sperrig, richtig, richtig doof.
Ja, wobei, so 70% meines Kollegiums sehe ich genau bei dem Titel. Also ich glaube, die kannst du genau damit ansprechen.
Okay,
Strukturierungshilfen, da finde ich gut.
Genau, also das war, ich nenne das auch immer nur die Strukturierungshilfen. da habe ich tatsächlich irgendwie alles reingepackt, was mir so wichtig ist, was so wichtig ist für Lehrerinnen und Lehrer. Also wie, alle Bereiche des Unterrichtens eigentlich. So, deswegen war das tatsächlich mein erstes wirklich Herzenswerk im Sinne von, da schreibe ich alles rein, was ich weiß, so ungefähr. Genau, so, das war das Erste. Und dann kam eins über Störungsbilder. Und dann kam eins über Störungsbilder, an dem ich einfach wirklich 2 Jahre lang wirklich intensiv recherchiert, gearbeitet habe. Das war einfach, weil es aufgrund der Fülle an Störungsbildern, Problemfeldern, war das dann auch wirklich ein Herzenswerk, weil ich mich da echt tief eingegraben habe. Genau so. Und das Neue ist jetzt einfach, dass da geht's um meinen Förderschwerpunkt, ne, rund um den Förderschwerpunkt emotionale soziale Entwicklung. Das ist für mich wirklich, ich behaupte doch wirklich nochmal einen drauf, das Herzenswerk, weil es einfach um meinen Förderschwerpunkt geht, den ich heiß und innig liebe und
Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Das erste bezieht sich noch nicht so sehr auf Förderschwerpunkt, Förderschule, sondern ist
eher genau. So das erste war ganz allgemein. Das zweite war für Sonderschullehrer oder solche, die sich für Sonderpädagogik interessieren. Mhm. Wir kommen ja vielleicht auch gleich noch zum Thema Inklusion. Und wenn man dann zum Beispiel nicht weiß, wie gehe ich denn mit einem Schülern aus dem Autismus-Spektrum um, dann kann man da, glaube ich, ganz gut nachlesen, ne, was ist das Problem, was kann ich tun, wo kann ich mir weitere Hilfe holen, was kann ich noch tun. So, das war so eigentlich der Hintergrund von diesem Ratgeber.
Ja, du hast meine Gedanken gelesen tatsächlich, denn das ist mir bei dem zweiten Titel aufgefallen, Erste Hilfe im Umgang mit ADHS, Borderline und Co., ein Ratgeber. Und da habe ich auch gedacht, muss man jetzt gar nicht zwingend unbedingt an der Sonderschule gucken, um die Fälle zu finden.
Nee, genau. Also das ist tatsächlich, der Hintergrund war zu sagen, irgendwie wir fassen mal irgendwie alle Störungsbilder aus allen möglichen Förderschwerpunkten irgendwie zusammen, wo ich dem Verlag auch irgendwie beim ersten Mal kurz einen Vogel gezeigt habe und gesagt habe, so ey, ganz ehrlich Leute, irgendwie ich kann nicht alles. Aber die wollten das unbedingt und deswegen habe ich da einfach so furchtbar lange recherchiert und bin ja einfach auch Fachleiterin und konnte dann mit meinen Fachleiterkolleginnen das gegenlesen lassen, dass ich da irgendwie keinen Blödsinn erzähle. Aber es ging letztendlich darum, irgendwie so einen großen Ratgeber für alle möglichen Störungsbilder zu haben, der kurz zusammenfasst, darum geht's, das kann ich tun, das hilft nicht, wo kann ich mir weitere Hilfe holen?
Klingt gut, aber tatsächlich ist der Verlag auf dich zugekommen, hat gesagt, wir hätten gerne einen Ratgeber oder wie läuft das, wie kann man sich das vorstellen?
Genau, die haben gesagt, wir hätten gerne was zum Thema Störungsbilder. Mhm. Und ich habe gesagt, oh ja, super, irgendwie für ES irgendwie mache ich.
Ja.
Und dann haben die gesagt, nee, wir hätten aber gerne noch das und das und noch das und das und eigentlich alles.
Okay.
So, und dann haben wir ein bisschen hin und her überlegt und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir das jetzt so.
Ja, okay, klingt spannend. Und wie lange brauchst du für so ein Buch? Also wenn du jetzt so einen Auftrag kriegst, ich hätte gern einen Ratgeber zu ADHS und Co.
Dann sagst also du, der hat,
kein Problem,
der hat,
ist fertig in...
Also das hat wirklich 2 Jahre gedauert,
ja,
weil es
Wahnsinn.
wirklich viel Recherche, viel gucken, nochmal gegenlesen lassen, nochmal neu schreiben. Mhm. Das war aber auch, glaube ich, tatsächlich irgendwie das Längste.
Ja, also ungefähr 4-mal so lang wie die durchschnittliche Zeit, die man für eine Unterrichtsstunde braucht. Ungefähr.
Genau, ja, ansonsten ist das, es ist ganz unterschiedlich. Also ich sitze halt dann tatsächlich in den Ferien häufig dran in den Zeiten, in denen ich das irgendwie schaffe. Aber es ist immer ungefähr ein Jahr.
Ja. Ja, der Wahnsinn, aber intensiv. Und
genau, das ist dann echt immer intensiv und danach sage ich so, das war's jetzt.
Ja.
Und dann kommt wieder eine Idee und ich denke so, ah, aber das finde ich jetzt auch wirklich spannend.
Den Gedanken hast du ja schon ein paar Mal verworfen jetzt.
Genauso, definitiv. Mal gucken, also ich lege da keine Hand für nichts ins Feuer. Aber genauso, es ist wirklich immer so arbeitsintensiv, dass ich danach sage, nee, das machst du jetzt erstmal nicht mehr. Ne?
Und dann ist noch ein Titel entschieden, der ist mir aufgefallen, sinnvolle Lückenfüller für den Englischunterricht. Und die Englischkartei für Schnelle, das ist ja doch sehr fachlich dann im Gegensatz zu den anderen Sachen, ne?
Genau, ich habe lange als Englischlehrerin gearbeitet. Mhm. Eigentlich, weiß ich nicht, darf ich das sagen, eigentlich ist mein Lieblingsfach Mathe. Mhm. So, aber ich habe wirklich auch lange Englisch unterrichtet und intensiv. Und dann hatte eben der Verlag die Anfrage irgendwie, also das war wirklich eine Verlagsanfrage, ob ich das nicht machen würde. Und dann habe ich gesagt, ja klar, ich habe das wirklich lange unterrichtet und behaupte mal irgendwie, ich bin da ganz gut aufgestellt, also habe da auch viele Fortbildungen dazu gemacht, also nicht selber gegeben, sondern auch selber besucht. Von daher glaube ich bin da hinreichend fachlich auch irgendwie aufgestellt und deswegen habe ich diese Auftragsarbeit angenommen damals.
Sehr gut. Wer jetzt rückwärts vom Stuhl gefallen ist, Mathe, keine Sorge, das ist durchaus ein Fach, was Spaß machen kann.
Oh, mega.
Wir haben ja die Lanze schon.
Das beste Fach.
Oder? Ja. Viele wissen das, glaube ich, nicht. Du bist ja auch Physiklehrerin inzwischen oder hast zumindest eine Zusatzqualifikation erledigt.
Genau.
Das sind ja eng verwandt, die beiden Fächer,
an gewissen
Stellen zumindest.
Ja, definitiv. Also ich habe irgendwie Physik unterrichtet, weil ich es irgendwie ganz spannend fand und habe dann gemerkt, ich bin am Anfang der Stunde den Schülern immer eine Stunde voraus und am Ende der Stunde sind wir auf einem Level und wenn die eine Querfrage gestellt haben, habe ich gesagt, okay,
ich bin immer nur 3 Minuten voraus.
Und dann dachte ich irgendwann so, okay, da muss ich jetzt mal was dran tun. und habe die Qualifikationen noch nachgemacht. Das heißt, ich bin ein Jahr lang darin fortgebildet worden, einmal die Woche den ganzen Tag. Und das war echt cool, war eine coole Zeit. Und jetzt dürfte ich theoretisch Physik bis Klasse 10 unterrichten, an allen möglichen Schulformen, und denke so, oh, aber ich würde das nicht in allen Schulformen können und wollen. Aber ich habe zumindest so ein bisschen ansatzweise eine Ahnung, was meine Kinder jetzt an der Stelle definitiv verneinen würden.
Die sagen nicht schlecht, immer, nicht schlecht.
Kannst du gar nicht.
So, ziehe ich den Hut. Ich hatte auch mal, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe das im Podcast schon ein paar Mal erzählt, ich hatte auch mal kurz den Plan, Mathelehrer zu werden, weil ich das in der Schule noch ganz toll fand, tatsächlich, das Fach. Und dann habe ich einen Vorkurs hier an der Uni Köln gemacht. Wir sitzen hier gerade in Köln bei der Aufnahme, und der Vorkurs hat mir dann aber gezeigt, nee, das ist zu viel. Und da war ich tatsächlich so ein bisschen, ja, ich war so ein bisschen ashamed of myself, so ein bisschen, es war ein kleiner Setback. Inzwischen, ihr kennt alle Leonie, meine Co-Hostin. Und der konnte ich aber in der kompletten Oberstufe wieder helfen. Da war mein Selbstbewusstsein halbwegs wieder hergestellt. Aber ich finde Mathe toll als Fach.
Ich finde Mathe auch Physik super. Bei mir war es aber genau umgekehrt. Ich war in der Schule wirklich schlecht in Mathe. Und habe dann im Ref, war ich in der Klasse, und meine Mentorin hat irgendwas in Mathe erklärt. Die findet Mathe tatsächlich wirklich doof. Grüße an Judith sind raus. Die stand da vorne, und ich dachte auch die ganze Zeit, was erklärt die denn da? Und die Schüler haben es auch alle nicht verstanden. Und dann hat sie irgendwann gesagt, irgendwie, sag mal, Christine, kannst du das irgendwie anders erklären? Und dann meinte ich so, also ich würde das so und so und so erklären. Und die Schüler sagten alle, ach so, ja, jetzt wissen wir was. So. Und dann sagte sie, okay, du hast den Job. Und ab dem Moment habe ich Mathe unterrichtet, und ich lieb's total, weil es ist ganz eindeutig, es gibt ein ganz klares richtig oder falsch.
Das
heißt,
so,
man kriegt auch das Feedback, ich habe es gelöst oder ich habe es nicht gelöst. Ne, aber dann arbeite ich noch ein bisschen dran und komme irgendwie dann eben, ne, irgendwann komme ich dahinter, die Dinge zu lösen. Also man kann schon auch wirklich gut am Selbstbewusstsein arbeiten über Mathe. Das finde ich einfach super, und ich habe ohne Frage den Vorteil, ich kann nachvollziehen, wenn man Mathe mal scheiße fand, weil ich fand es zu Schulzeiten auch nicht gut, und arbeite jetzt aber dran, dass meine Schülerinnen und Schüler das auch gut finden.
Sehr cool. Die haben Glück, glaube ich, denn es steht und fällt ja auch immer mit dem Lehrer. Ne?
Ja.
Das ist so. Aber es kam noch nicht die Anfrage, kannst du mal einen Mathe-Ratgeber schreiben? Bei dir jetzt, vom Cornelsen Verlag.
Nee, tatsächlich nicht.
So, liebe Freunde bei Cornelsen. Christine hat ja jetzt released, das heißt, die ist jetzt in der Phase, wo sie kurz mal sagt, nee, keine Bücher mehr. Aber haben wir eben schon gehört, das gibt sich wieder. Also so in einem halben Jahr würde ich mal anfragen, Mathe, Physik ist vielleicht noch was. Ein Feld, was sie noch nicht, eines der wenigen Felder, die sie noch nicht erschlossen hat, auf dem Büchermarkt zumindest. Dann ist mir noch aufgefallen, du arbeitest auch noch an der Klickreihe mit dem Cornelsen Verlag.
Das
Klickreihe
stimmt.
Ist tatsächlich was, was man kennt als Lehrer, also zumindest war es mir ein Begriff.
Sehr schön.
Und da geht es jetzt, der Titel ist deswegen, glaube ich, weil es bei den Schülern im Kopf Klick machen soll, ne? Deswegen ist es so genannt, nicht etwa, weil es ein rein digitales Format ist. Es arbeitet aber hybrid, wenn ich da richtig.
Genau, mittlerweile hybrid, genau. So die erste Auflage, das war glaube ich von 2013, glaube ich, oder ging bis 2013. Ja. Das war noch komplett analog in Arbeitsheften. Und jetzt gibt es gerade eine neue Auflage. Und da arbeiten wir tatsächlich auch hybrid, also auch mit QR-Codes und Internetaufgaben. Und ich finde es wirklich eine coole Reihe. Es ist eigentlich für Förderschüler entwickelt, aber ist tatsächlich auch in Regelschulen, wird auch in Regelschulen genutzt.
Ja, und zu Recht. Jetzt kommen wir mal auf den Punkt, bevor wir uns mal auf dein neues Buch stürzen. Aber wenn ich dich erstmal eingangs fragen darf, was hältst du eigentlich davon? Es ist ja ein Riesentrend im Moment, dass Schulen, normale Schulen in Anführungszeichen, sowas wie Realschule, Gymnasium, gerade bei mir in Bonn, die werden nach und nach integrativ, sollen alle integrativ werden und müssen im Endeffekt auch alle integrativ werden. Und ich glaube, mein Gymnasium ist eines der letzten in Bonn, was damit jetzt anfangen musste, das sage ich bewusst so, weil es gar nicht so auf eine ganz breite Gegenliebe gestoßen ist, dieses Modell, dass wir jetzt einen kleinen Förderschüler in der 5 haben und demnächst heranwachsend in jeder Jahrgangsstufe.
Ja, und ich glaube, es gibt durchaus den einen oder die andere Schülerin, die davon profitiert, im gemeinsamen Lernen zu sein, bei so, ich nenne es mal Grenzfällen, ist das bestimmt ganz hilfreich. Aber ich glaube tatsächlich auch, es hat wirklich, wirklich, wirklich Grenzen. Zum einen auf der persönlichen Ebene irgendwie, also so ein ein Kind, was überhaupt gar keine Peers in seiner Schule hat, weil alle, ne, weil es einfach nicht passt, intellektuell oder wie auch immer.
Was ja schlimm ist, ne?
Ist furchtbar.
Entschuldige, dass ich hier ins Wort falle, aber ja, ist ja eigentlich, finde ich, immer fast schon die Hauptfunktion von Schule, wenn man mal das Ganze lernen, ja, schön und gut, aber eigentlich ist doch das Tolle an Schule, dass man da jeden Tag hingeht und seine Freunde trifft.
So. Und wenn du dann ne, deine Freunde nicht hast, sondern deine Peers irgendwie alle eigentlich auf der Förderschule sind und du da nicht bist, das ist richtig, finde ich auch richtig schwierig. Ich finde so eine Gemengelage fände ich eigentlich ganz gut. Also wenn so Teile, ne, ist die Gruppe dann irgendwie mit sich und in Teilen ne, läuft das über Inklusion in, weiß ich nicht, verschiedenen Fächern. Das fände ich eigentlich eine wirklich sinnvolle Sache, wenn das so wäre. Aber ich finde, rein Inklusion ist ganz häufig, finde ich, übers Ziel hinaus und geht letztendlich irgendwie an den Schülerinnen und Schülern vorbei. Also und auch die Kollegen sind überfordert. Die wissen gar nicht, was ist mit dem denn los? Was müssen wir denn da irgendwie machen? Und haben eben ne, wirklich irgendwie keine Ahnung. Und dann ist schon wieder Lehrerwechsel und dann ist da jemand anders, der wieder irgendwie nicht Bescheid weiß oder einer weiß mal mehr, mal weniger. Aber ich finde es wirklich ganz, 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 ganz schwierig. Von daher, ja, sowohl auf der persönlichen Ebene, aber eben auch auf der fachlichen. Also die Vorstellung, irgendwie den Förderschwerpunkt Lernen, ne, die ganzen Förderschulen Lernen sind ja, oder sehr, sehr viele sind ja irgendwie zu anfänglichen Zeiten der Inklusion irgendwie geschlossen worden. Und die sitzen jetzt irgendwo in der Inklusion und gucken immer nach links und nach rechts und sehen, oh super, irgendwie die können es alle und ich kann es nicht. Also das ist, also mein Aha-Erlebnis war wirklich, als ich in dieser Physik-Quali, in dieser besagten saß und wir kriegten eine schwere Aufgabe und ich habe mich dran begeben und dachte irgendwann so, Gott, irgendwie das ist aber eine schwere Aufgabe und guckte nach links und nach rechts und sah, okay, die anderen können es auch nicht. Und dann wusste ich so, okay, jetzt kann ich mich irgendwie dran begeben, ich habe Zeit, weil die anderen kriegen es auch gerade nicht raus. Und dann ist es super, aber hätte ich da irgendwie mit Astrophysikern gesessen, hätte ich schnell aufgegeben.
Ja, ist ein beruhigender Gedanke, das finde ich auch. Ne? Jeder kann Sachen, aber eben nicht alles. Und kann ich absolut bestätigen, das ist fies manchmal, wenn man in so Situationen ist, wo man merkt, da ist wirklich jeder andere besser. Ne? Oder zumindest in der Klasse gerade, in der Gruppe, da sieht man ja nicht, wer ist da noch so auf der ganzen Welt unterwegs. Genau. Aber man sieht die kleine Gruppe, in der man da gerade sitzt oder den Klassenraum und wenn man da denkt, so, ich bin jetzt hier wirklich der aller Schlechteste, ist kein schönes Gefühl, kann nicht lernförderlich sein, kann man als Laie sagen, ne?
Definitiv nicht. Und eben die soziale Komponente noch dazu. Also ich finde es, ja, es macht einfach nicht in jedem Fall. In manchen Fällen macht es bestimmt Sinn, inklusiv zu arbeiten, aber definitiv nicht in allen.
Ja, da gibt es ein schönes Beispiel und das ist aus deinem neuen Buch. Jetzt haben wir die Brücke geschlagen und zwar der René. Das ist einer, der beim Eckenrechnen nicht so ganz hinterherkam. Eckenrechnen, für alle, die das nicht kennen, das ist so ein Modell, korrigiere mich, wenn ich Blödsinn erzähle, da sind die Kinder unterwegs mit Matheaufgaben und sind im Klassenraum quasi von Ecke zu Ecke unterwegs und dürfen immer dann eine Ecke weitergeben, wenn sie eine Aufgabe gelöst haben. Ist natürlich was, wo man jetzt als geneigter Gymnasialkollege sagen kann, also toll, da sieht man ja, wer da schnell vorankommt, kann man vielleicht sogar direkt Noten machen. Das ist ja der Wahnsinn, aber das Ganze hat natürlich eine Kehrseite und die ist mir bei dieser Geschichte aufgefallen, nämlich man sieht natürlich auch, wenn einer überhaupt nicht hinterherkommt. Ne?
Genau, und der fühlt sich dann richtig doof.
So, und diese andere Seite zu sehen, das ist eine der Sachen, die man in deinem neuen Buch lernen kann. Kannst du kurz sagen, wie es heißt? Das ist ja wichtig, dass die Leute das jetzt auch bestellen.
Das heißt, rund um den Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung.
Ja, kann man spontan nicht Frischkäse draus machen, aber ein wunderbares Buch, ihr solltet es auf jeden Fall lesen. Und wir haben ja gerade schon festgestellt, ist nicht nur für Betroffene wichtig, nicht nur für Kolleginnen und Kollegen an Förderschulen, sondern ist inzwischen absolut sinnvoll auch für alle Schulformen, denn es sind keine seltenen Fälle mehr, ne? Und ansatzweise kann man diese ganzen Taktiken immer gebrauchen, würde ich behaupten.
Definitiv, das finde ich auch. Und genauso schwierige Schülerinnen und Schüler haben wir in allen Schulformen. Also ich, wie oft erlebe ich irgendwie, dass auch Kollegen sagen, ja, ich habe auch eine ganze Klasse davon. Ohne Frage ist das bei uns an der Schule nochmal ein Tacken krasser. Aber prinzipiell gibt es schwierige Schülerinnen und Schüler überall und Disziplinprobleme und Kinder mit Bindungsstörungen, mit sonstigen Verhaltensauffälligkeiten. Und es ist hilfreich, wenn man sich ein bisschen damit auskennt.
Das glaube ich. Und du hast da beispielhaft in diesem Buch geschrieben. Sehe ich das richtig? Das heißt, du hast da relativ viele Beispiele von aktuellen Fällen Wahrscheinlich mit veränderten Namen, aber...
Genau, mit veränderten Namen. Deswegen dachte ich auch gerade bei René so, oh, wer war noch René? Ja. So, genau so. Ich nenne die immer anders.
René, natürlich ein veränderter Name.
Aber... genau, das. Ich habe erstmal tatsächlich im ersten Durchgang habe ich alle noch so benannt, wie sie wirklich heißen, und habe dann im zweiten Durchgang irgendwie alle Namen dann wieder geändert. Aber genauso, es sind tatsächlich alles realistische Fälle von Kindern mit Schwierigkeiten im sozial-emotionalen Verhalten im ganzen breiten Spektrum. Also von sich zurückziehen, von verweigern, von laut werden, von explodieren, allem.
Sehr gut. Und das kennen wir ja nun alle, die im Lehramt tätig sind. Insofern kauft das einfach mal. Einen zahlenden Kunden hast du schon. Und jetzt wäre es nochmal wichtig, dass es auch im Cornelsen Verlag erschienen.
Nee, Verlag an der Ruhr.
Verlag an der Ruhr. Und das kann man über den Verlag an der Ruhr wahrscheinlich kaufen, aber auch online bei den einschlägigen Plattformen Amazing, Amazing und wie sie alle heißen.
Genau.
Okay, sehr gut. Dann tut das bitte. Auch das verlinke ich selbstverständlich. Und jetzt hätte ich noch ein paar abschließende Fragen für Leute, die sich da an das Thema so langsam rantasten und vielleicht schon mit dem Gedanken spielen, ja, am besten kaufe ich mir das Buch von der Christine. Ja, richtige Entscheidung. Vielleicht noch so ein paar kleine Teaser-Fragen hier am Ende des Podcasts. Und zwar, ich könnte mir vorstellen, der eine oder andere sitzt da und braucht jetzt erstmal so einen Spontantipp von dir. Man ist vielleicht eine Schule, die gerade integrativ geworden ist, eine neo-integrative Schule, kann man das so sagen?
Ja.
Das ist meine Wortschöpfung.
Ich glaube auch.
Wie kann man, oder, ne, finde ich auch nicht schlecht. Wie kann man jetzt als Kollegium mehr Sicherheit mit so herausforderndem Verhalten, so wird es ja immer schön umschrieben, gewinnen? Gibt es da einen Tipp, wo du sagst, so, das könnte es bringen?
Naja, also ich meine, als Kollegium, also ich meine, das Buch ist auch aufgeteilt in, was kann ich auf der Individualebene tun, was kann ich auf der Klassenebene tun, was kann ich auf der Schulebene tun. Auf der Schulebene ist natürlich die Schulleitung vor allem für zuständig. Also ich glaube, so eine pädagogische Geschlossenheit ist schon echt eine wichtige Kiste.
Ja.
Aber ich glaube, ich eben als, ne, als Lehrerinnenpersönlichkeit kann auf der Klassenebene und auf der Individualebene ganz, ganz, ganz viel tun. Wie gehe ich mit Störungen um? Ja, wie kann ich irgendwie Dinge einfordern, von denen ich finde, dass sie wichtig sind? Mhm. Wobei ich tatsächlich finde, die Humorebene ist wirklich, wirklich immer die wichtigste. Also wenn ich einfach auch mal über Dinge lachen kann, über mich selbst lachen kann, also niemals Schülerinnen und Schüler auslachen, aber mit ihnen lachen, finde ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
Auf jeden Fall. Gilt, glaube ich, auch, wenn ich das so einfach mache, wenn man mal selber an sich so ein bisschen zweifelt und denkt so, kann ich das eigentlich, bin ich da gut genug? Hat mir auch mal ein ganz netter Kollege gesagt, probier doch einfach mal darüber zu lachen. Über dich selbst. Und das hilft auch.
Definitiv. Und sich auch immer wieder zu sagen, morgen ist ein neuer Tag.
Genau.
Also ich habe schon so viel Mist gemacht in meinem Lehrerinnen-Dasein. Also ich kann eine Situation erzählen, die auch in dem Buch vorkommt, auf die ich nicht wirklich stolz bin, aber die mir gezeigt hat, wie sinnvoll das ist, irgendwie an sich selbst auch zu arbeiten. Mhm. Irgendwie, ich hatte einen Schüler, dann habe ich gesagt, irgendwie, ne, mach jetzt mal dies. Und er sagte, nein, mach ich nicht. Und ich so, doch, mach aber. Und er, nein, mach ich aber nicht. Und das ist total eskaliert. Und der wurde irgendwie immer wütender und ich auch. Und dann ist er irgendwann rausgerannt und wir hatten so einzelne Toilettenkabinen, ist der raus, irgendwie hat die Toilette irgendwie total verwüstet, irgendwie mit Klopapier geschmissen und weiß ich nicht was allem. Und und ich schrie irgendwie von draußen, komm jetzt sofort da raus. Und er schrie, nein, mach ich nicht. Und ich so, doch, du kommst da jetzt raus. Und das war ganz, ganz furchtbar. Und wir hatten tatsächlich so ein System der roten Karte. Das konnte man irgendwie einem Schüler geben. Und der musste irgendwo hinrennen und einen Erwachsenen holen, zu Hilfe holen. So, und hab die also einem Schüler gegeben. Und der hat unseren Schulleiter geholt. Und der kam und ich dachte so, ist mir das jetzt ein bisschen peinlich. Aber es war egal. Ich habe dann gesagt, so, ist egal. Ich weiß jetzt hier gerade nicht weiter. Mhm. Und der stellte sich vor die Tür und sagte so, jetzt kommst du erstmal runter, ist alles gut. Und hat da sehr, sehr deeskalierend irgendwie auf den eingewirkt. Und tatsächlich kam der irgendwann raus. Und ich dachte in dem Moment nur so, das wäre jetzt auch mal eine kluge Taktik gewesen. Weil wir waren einfach beide total oben auf der Palme.
Drin und ja.
Und es gab auch hinterher noch ein Nachgespräch auch mit dem Schulleiter, der das wirklich, der das echt cool gemanagt hat. Also der hat mir nicht gezeigt irgendwie, sag mal, was machst du denn hier für einen Scheiß, sondern gesagt, okay, du wusstest an der Stelle nicht weiter, alles gut, ne? Aber Deeskalation ist im Zweifelsfall ja auch keine schlechte Taktik und das hat sich bei mir total eingebrannt. Deswegen erzähle ich diese Geschichte auch immer wieder gerne, denn es geht nicht darum, dass ich alles weiß, sondern dass ich aus Situationen lerne, die ich hatte und dass ich am nächsten Tag auch sagen kann, so, okay, wir fangen jetzt nochmal neu an und wir starten nochmal neu und letztendlich ist auch eine Krise immer eine Chance. Also dieser Schüler hat mir tatsächlich vor 2 Jahren nochmal geschrieben und hat gesagt, irgendwie, sie waren die beste Lehrerin, die ich hier hatte. Und ich dachte so, what? Mhm. So, aber das hat ganz viel mit uns gemacht, mit der Beziehung, dass wir eine krisenhafte Situation, von denen wir ganz, ganz viele hatten, dass wir die gemeinsam durchgestanden haben. Und ich immer gesagt habe, so, ne, dein Verhalten ist nicht okay, aber du bist okay, wir schaffen das gemeinsam. Mhm. So, also ich finde so dieses, dein Verhalten ist nicht okay, aber du bist okay. Das finde ich, ist ja so ein wichtiger Punkt, den man sich, glaube ich, merken kann, an der Stelle nie zu sagen, irgendwie, du bist scheiße, ja, sondern okay, das, was du jetzt gerade machst hier, ist wirklich nicht okay, aber trotzdem bin ich als Person, also bin ich bei dir als Person. So, das finde ich einen ganz, ganz, ganz wichtigen Punkt.
Und ich glaube, das ist auch schon wirklich toll, wenn man das in der Situation erreicht. Denn so eine richtige Analyse und Lösung, das hilft ja manchmal, das geht ja manchmal gar nicht an dem Tag, ne? Wenn man noch, wie du sagtest, oben auf der Palme ist. Ja. Da muss man vielleicht auch mal einen Tag oder zwei ins Land ziehen und kann dann nochmal zusammenkommen mit ein bisschen ruhigerem Kopf.
Ja, und muss auch gnädig mit sich sein. Ja. Also man kann einfach auch sagen, wer bin ich denn, dass ich immer alles richtig mache? Kann ich nicht. Mhm. Aber ich muss auch Dinge abhaken können. Ich muss auch Schülerinnen und Schülern sagen können, komm, irgendwie heute ist ein neuer Tag, wir starten jetzt einfach nochmal neu. Also das mache ich auch manchmal irgendwie, wenn einer total quer ist, sage ich so, jetzt gehst du nochmal raus und dann kommst du wieder rein, dann fangen wir nochmal neu an. Weil wenn da einer irgendwie gar nicht rauskommt aus seiner Schleife, dann ist das irgendwie doof. Und genauso muss ich aber mit mir selbst ja auch umgehen dürfen.
Wunderbar. Ist übrigens auch eine ganz klassische Situation im Lehrerzimmer, ne? Ich komme hier nicht raus, doch, du kommst jetzt raus. du sagst ja auch in deinem Buch, hingucken, analysieren, Dinge wissen und Humor, das hast du eben schon gesagt. Aber das geht ja genau in die Richtung, ne? Also wirklich manchmal Deeskalation in der Situation und das Ganze erstmal beobachten und dann in Ruhe danach nochmal drüber nachdenken, was kann ich daraus lernen.
Genau, das und ich finde auch, ne, einfach immer zu gucken, welches Bedürfnis steckt hinter dem Verhalten. Mhm. Was hat denn jemand, also das ist wirklich was, was meine Lehramtsanwärterinnen, glaube ich, irgendwann wirklich im Schlaf beten können, diesen Satz immer wieder zu hinterfragen, welches Bedürfnis steckt denn dahinter? Mhm. Warum verweigert jemand, warum provoziert jemand ständig andere? Will der eigentlich nur gesehen werden? Will der Anerkennung? Ist der eigentlich irgendwie grundsätzlich verunsichert? Oder was ist da eigentlich los?
Stimmt, man geht ja nicht umsonst an die Decke manchmal, ne? Oder macht komische Sachen.
Genau. Und da einfach das Verhalten zu sehen, zu analysieren und dann aber zu gucken, okay, welches Bedürfnis steckt dahinter? Das finde ich auch tatsächlich einen ganz, ganz, ganz wichtigen Punkt.
Auf jeden Fall. Und holt einen manchmal, glaube ich, auch so ein bisschen aus dieser Lehrerwelt raus, wo man ja auch gerne mal zu schnell verurteilt und
an der Oberfläche
kratzt.
Ja. So, und wenn ich dann aber sehe, hey, ich sehe das, ich sehe dein Bedürfnis, das hilft zumindest auf der emotionalen Ebene. Also auch wenn derjenige dann irgendwie nicht sofort schafft, irgendwie sein Verhalten einzustellen, irgendwie, es wäre ja schön, wenn es so einfach wäre. Aber trotzdem, hat auch was damit zu tun, mit dem dein Verhalten ist nicht okay, aber du bist okay. Ne, immer wieder klar haben, so okay, ich bin bei den Persönlichkeiten, die da vor mir sitzen.
Wunderbar, da steckt die wahre Meisterschaft, ihr Lieben. Ja. So, das war natürlich nur ein schneller Tipp. Wer das richtig auf die Spitze treiben will, der muss sich das Buch kaufen, ihr kommt nicht drum herum. Und das ist auch ganz wichtig. Also, guckt in die Shownotes. Christine, ich habe abschließend tatsächlich noch ein paar schnelle Fragen an dich. Mhm. Wenn Quatsch dabei ist, musst du einfach sagen, dann brechen wir an der Stelle ab und fangen nochmal von vorne an, das haben wir jetzt gelernt. Aber wenn du eine App entwickeln könntest, wir haben ja eben schon ein bisschen über das Klicken geredet und über digitale Formate, du hast jetzt dich für Bücher entschieden, aber wenn du eine App entwickeln könntest, gibt's da was, wo du sagen kannst, das könnte helfen im Lehramt, gibt's da was?
Also eine App, die einem unliebsame Arbeiten schnell erledigt. Mhm. Das wäre jetzt mal schön. So, die Gutachten schreibt und dies und das. Aha. Ich meine, also ChatGPT macht da ja irgendwie schon, glaube ich, eine ganze Menge, aber letztendlich, wäre sehr hilfreich.
Ich würde sie sofort kaufen.
Ich glaube aber tatsächlich, genauso, eigentlich ist es so einfach eben nicht. Also es geht ja immer darum, dass wir da analog stehen und als Persönlichkeiten stehen und unser Gegenüber sehen, ihm in die Augen gucken, persönlich sind, ein persönliches Wort, ein Blick, das ist ja eigentlich das Schöne, dass wir so trotz aller Digitalisierung doch einen analogen Job haben.
Absolut. Und ich glaube auch, um die Angst mal euch zu nehmen, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube auch, da können wir noch eine ganze Weile lang nicht ersetzt werden. Ich gebe dir absolut recht, so das ein oder andere Schriftstück vielleicht über so eine App oder Chat benutze ich auch inzwischen ziemlich oft dafür.
Heute früh hatte ich Seminar und dann habe ich die in 3 Gruppen eingeteilt, irgendwie zu jeweils 6 Leuten. Mhm. Und dann sollten die sich einen Gruppennamen geben. Und ich kriegte mit, alle drei Gruppen haben ChatGPT gefragt, wie sollen wir uns als Gruppe nennen? Ich denke so, ey Leute, ganz ehrlich, könnt ihr nicht denken. Aber so, das ist halt, ist das auch einfach. Und das, ne, dann haben die natürlich irgendwie eine Liste gehabt und haben dann daraus ausgewählt. Total okay, darf man natürlich.
Darf man machen.
Darf man definitiv machen.
Kreativität anregen zumindest. Ne?
Ja, manchmal genau.
Manchmal auch so ein bisschen Eigenleistung.
Ja.
Auch nicht schlecht.
Ja.
Ja, okay, das kann ich gut verstehen. Christine, gibt es einen Spruch aus der Lehrerinnenbildung, den du gerne aus dem kollektiven Gedächtnis streichen würdest? Irgendwas, wo du sagst, so, das wird seit Jahren gesagt, ist aber totaler Bullshit.
Oh ja.
Jetzt habe ich auch Scheiße gesagt.
Das ist schön. Es gibt tatsächlich die TZI, kennt glaube ich nicht jeder, themenzentrierte Interaktion, entwickelt von Ruth Kohn, muss man auch nicht unbedingt wissen, aber was jeder kennt, ist den Spruch, Störungen haben Vorrang.
Ja,
so, der den ist haben, bekannt. Genau, den haben wirklich fast alle, behaupte ich mal, Lehrerinnen, Lehrer irgendwie schon mal gehört. Mhm. Und der wird häufig ja so gedeutet als, genauso, wenn da irgendwie, ne, also an meiner Schulform heißt das dann, okay, wenn einer stört, dann muss ich das irgendwie sofort thematisieren und so weiter. Nein. Es ist tatsächlich eigentlich ein Übersetzungsfehler.
Das ist, glaube ich, positiver gemeint,
ne, in Wirklichkeit. Ja, es heißt, Störungen nehmen sich Vorrang. Disturbances take preference.
Ja.
Und das heißt einfach nur irgendwie, wenn ich Streit habe mit irgendjemandem und dann muss ich jetzt mit dem zusammenarbeiten und dann muss ich morgen wieder mit dem zusammenarbeiten. Und wenn die Lehrerin immer nur sagt, lass es jetzt aber sein, dann schwingt das die ganze Zeit mit. Das heißt, ich muss irgendwann mir den Zeitpunkt aussuchen. Und das muss nicht jetzt sofort sein, aber ich muss zumindest sagen so, okay, ich weiß, ihr habt ein Problem, wir sprechen da gleich noch drüber, aber jetzt müsst ihr arbeiten. Mhm. So, und dann kann ich darüber die Störung, der Störung so ein bisschen den Pfeffer nehmen und weiß aber, ich muss das bearbeiten, weil Störungen, die nehmen sich den Vorrang, das heißt aber eben nicht, dass ich es direkt bearbeiten
muss. Ja, okay. Witzig, das hat mein Fachleiter damals auch gesagt. Ich glaube, er hat, wenn ich mich recht erinnere, hat er auch noch gesagt, das muss nicht unbedingt, das ist manchmal so ein bisschen zu negativ konnotiert, dass man auch sagen kann, es geht eigentlich um emotionale Reaktionen im weitesten Sinne.
Genau.
Und da hast du ja eben schon sehr schön erklärt, da steckt ja auch meistens ein Grund, eine Geschichte hinter, ne?
Genau.
Ja, wunderbar. Also, ihr habt schon so viel gelernt heute. Eine persönliche Frage sei mir noch erlaubt. Deine Schüler, woran werden die sich erinnern, wenn sie in ein paar Jahren mal über deinen Unterricht nachdenken? Also
ich glaube,
ja noch viele Jahre vor dir, aber
ich glaube und hoffe, dass wenn die in der Berufsschule sitzen und dann sich irgendwann denken oder womöglich sagen, wie sie es bei uns im Unterricht auch häufiger sagen, ich habe keinen Bock. Meine Antwort ist dann immer, dann mach's ohne Bock. So, also ich ignoriere dieses, ich habe keinen Bock, weil ich finde, man muss ja auch nicht auf alles immer Bock haben. Ich habe auch nicht immer auf alles Bock und ich finde, das ist auch eine Schlüsselkompetenz, die man lernen muss im Leben, dass man Dinge auch ohne Bock machen müssen muss. Und ich glaube tatsächlich, dass die in der Berufsschule der eine oder andere, also ich werde auch von ehemaligen Schülerinnen und Schülern gelegentlich darauf angesprochen, dass ihnen das tatsächlich im Gedächtnis geblieben ist.
Ja,
dann
macht es
halt ohne Bock. Auch wenn das jetzt nicht sehr pädagogisch, sonderpädagogisch klingt, aber ich finde eben doch, es ist eine Qualität, die man erlernen muss. Und ja, es macht eben nicht alles Bock im Leben. Wie zum Beispiel dieser Podcast.
Aber. Oh, vielen Dank. Oder Mittagsschlaf.
Oder Mittagsschlaf, ja.
So, und wir müssen jetzt langsam zu Ende kommen, denn ihr habt ja eingangs gehört, die Christine hatte so halb, ich hatte gar keinen Mittagsschlaf. Das heißt, wir haben noch was nachzuholen heute.
Ganz definitiv.
Vielleicht noch, Christine, was wünschst du dir für die Zukunft deiner Arbeit? Ich habe ja eben schon gehört, da wird irgendwann das nächste Buch kommen.
Mal schauen. Was ich mir wünsche, ist wirklich einfach, dass meine große, große Liebe für den Förderschwerpunkt, für unsere Schülerinnen und Schülern, dass ich andere damit begeistern kann, denn das ist mir wirklich ein Anliegen. Es ist ein Mega-Job, es ist eine ganz tolle Arbeit mit ganz, ganz, ganz tollen Kindern, vor allem wenn man dahinter guckt und sieht, was dahinter liegt. Es ist ein Mega-Job und diese Liebe dazu, diesen Beruf wünsche ich allen.
Super, ich bin mir ganz, ganz sicher, unsere ganzen Hörerinnen und Hörer, die hast du heute voll abgeholt. Die Lehrerlieblinge früher als die normalen Hörer. Und Christine, jetzt eine allerletzte Bitte und dann lasse ich dich auch in Ruhe. Wir haben eine kleine magische Formel hier im Podcast. Das ist sozusagen die karriereentscheidende Aussage, die man am Ende einer jeden Veranstaltung, am Ende einer jeden Exkursion treffen muss, um selber den Kopf aus der juristischen Schlinge zu ziehen. Das ist eine Universalwaffe.
Ja.
Ich nehme mal an, du weißt den Satz, ohne hättest du nicht so lange im Lehramt überlebt.
Das geht
gar nicht anders. Es wäre mir eine sehr große Ehre, wenn du heute diese Abschiedsworte für uns sprechen könntest.
Der Unterricht ist hiermit beendet.